Erklär mir die Welt ist vergangene Woche 7 Jahre alt geworden, ziemlich krass, und aus diesem Anlass spielen wir 7 beliebte Folgen aus, in denen 7 Menschen von Reisen erzählen. Heute ist Helga Dröscher dran. Ihr Job ist es, sich auf die Reise zu machen, und zwar ist sie LKW-Fahrerin und ständig unterwegs. Und wie das so ist und was man da von der Welt sieht, was so Vor- und Nachteile vom Job sind, darum geht es in dieser Folge. Und zu Beginn aller Birthday-Specials erzähle ich immer noch was Persönliches. Das ist heute Teil 4 von 7. Also wenn ihr Lust habt, gerne auch in die anderen Teile reinhören. Wenn euch interessiert, was Erklär mir die Welt so mit mir gemacht habe in meinem Leben, oder im Special 3 habe ich es erzählt, welche YouTube-Kanäle oder Podcasts ich gerade gut finde. Und heute möchte ich euch von einem Projekt erzählen, das mich seit Jahren begleitet, in der Form hauptsächlich von Büchern, aber auch von YouTube-Videos, und das ist die School of Life, also Schule des Lebens, aber auf Englisch School of Life. Und es gibt wirklich wenige Bücher, die meinen Blick auf mein Leben so verändert haben wie The School of Life und generell der Schriftsteller Alain de Botton. Der fasziniert mich so wahnsinnig, und ich weiß, dass ich das, also ich sage gerne zu FreundInnen, dass das Buch für mich sowas wie eine Bibel ist, also so als Atheist, das ist so meine Bibel, weil ich glaube, es ist oft so, wenn die Religion ist irgendwie weg, die Kirche ist für die meisten Leute unter 70 irgendwie nicht wahnsinnig inspirierend, und das hinterlässt aber irgendwie ein bisschen so spirituelle Leere in uns. Wir brauchen irgendwie Guidance, Orientierung und Orte, mit denen wir reflektieren können. Und einer dieser Orte ist bei mir wirklich das School of Life, also die Bücher. Es gibt so viele Bücher, was ich toll finde. Es gibt quasi für jede Lebensentscheidung Bücher, die einem dabei helfen, drüber nachzudenken, über sich, was ein gutes, sinnvolles Leben ist. Zum Beispiel, also es gibt tatsächlich ein Buch, das heißt so, glaube ich, ein sinnvolles Leben. Und das Schöne ist, es ist nicht so ein Guru-Buch, wo du sagst, diese 7 Schritte und dann hast du ein tolles, sinnvolles Leben, sondern im Gegenteil, es hilft eher einem beim selber Nachdenken, und das Leben ist eben kompliziert, und gibt auch genügend Leute, die gerne die Antworten von jemand anderem haben möchten. Ich finde das nicht gut. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, was zum Beispiel ein sinnvolles, gutes Leben ist. Die Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Auch nicht Gott oder eine Religion. Auch wenn ich es toll finde, wenn man sich davon inspirieren lässt. Ich finde als Atheist Religionen auch immer total interessant. Bei allen problematischen Dingen, die sie auch verursacht haben und noch immer verursachen. Aber bevor ich jetzt abdrifte, zum Beispiel bei diesem Buch über das sinnvolle Leben wird nicht beschrieben, was man braucht für sinnvolles Leben, sondern was alles Dinge sind, die Menschen Sinn gegeben haben im Leben. Und was Menschen vereint, die von sich sagen, ja, mein Leben ist sinnvoll. Und da hat er zum Beispiel, wurde im Buch beschrieben, dass Menschen, die Sinn im Leben verspüren, gut darin sind, ein eigenes Narrativ für ihr Leben zu finden. Also wenn mein Leben ist, also die Erzählung von mir selbst so, immer war es schwer für mich und alle haben sich immer gegen mich gestellt und ich kann da gar nichts, ich kann da gar nichts dafür und ich bin nur ein Opfer meiner Umstände, dann ist das ein Narrativ, das einen eher träge macht und passiv, und auch wenn vielleicht viel Schlimmes passiert ist, hat man trotzdem immer auch ein bisschen einen Spielraum. Und wenn das Narrativ ist, schau, was ich schon alles durchgestanden habe. Also es sind wirklich wie in so einer Heldengeschichte, in einem Film, die wichtige Person ist gestorben. Dann schleppe ich diese chronische Krankheit mit, und in meinem Job ist es auch super schwierig. Ich werde von jemandem nicht gut behandelt und schau, jeden Tag stehe ich wieder auf und all diese Dinge habe ich geschafft. Mich kann eigentlich gar nichts mehr oder kaum was kaputt machen auf dieser Welt, weil ich steige einfach drüber und gehe weiter, auch wenn es Wunden hinterlässt. Also so wie man ein gutes Narrativ findet fürs eigene Leben, was man da eigentlich macht, wer man ist, wo man hingeht, von wo man kommt. Genau, und das ist so einer von tausend Gedanken von The School of Life, die ich mir mitgenommen habe. Zum Beispiel hängt bei mir im Wohnzimmer auch ein Bild von Picasso, leider kein Original. Wenn mal jemand den Podcast unterstützen möchte und mir ein Original Picasso schenken möchte, gerne bei andreas@erklärmir.at melden. Bis dahin hängt so diese Print bei mir im Wohnzimmer. Und das ist ein Bild von Picasso, wie er schon recht alt war. Und das schaut eigentlich aus, als wäre es von Kindern gezeichnet worden. Und The School of Life beschreibt in so einem Buch, dass viele KünstlerInnen besser werden, wenn sie älter werden. Weil wenn sie jung sind, dann wollen sie irgendwie sich beweisen, wie toll sie sind, wie außergewöhnlich, wie meisterhaft sie dieses Handwerk beherrschen. Und wenn sie älter werden und vielleicht etabliert sind, dann scheißen viele drauf, was andere sagen oder sich denken. Und dann malen sie oft die besten Bilder, weil die so intuitiv, authentisch aus ihrem Inneren kommen. Und das ist so zum Beispiel etwas, das habe ich gelesen und das hat mich sehr geprägt. Und darum wollte ich mir auch dieses Bild aufhängen. Weil nicht drauf zu schauen, also ich will nicht erst, wenn ich alt bin, so sein. Ich will diese, im übertragenen Sinne, diese Bilder auch schon jetzt in meinen 30ern malen. Ich will jetzt schon tun, was ich möchte, auch wenn es nicht einfach ist, aber genau, das ist sowas total Inspirierendes. Und auch so diese Bilder aufzuhängen in meiner Wohnung, das habe ich mir auch von der School of Life abgeschaut. Also nicht nur schöne Bilder, sondern Bilder, die einen, die was mit einem machen, die einen inspirieren, die einen herausfordern. Und Alain de Botton, der Schriftsteller und Philosoph, der da die meisten Texte schreibt, mit anderen Psychotherapeutinnen und PhilosophInnen und SchriftstellerInnen, der hat auch so beschrieben in einem Buch, was ist wirklich, was sind Dinge, die es geschafft haben, Menschen langfristig zu prägen und zu verändern. Und da beschreibt er einerseits Religion und das andere ist tatsächlich Kunst, also Bilder. Und also ist ein super Kommunikationstool. Und wenn man zum Beispiel in Kirchen schaut, Kirchen waren immer die größten Förderer von Kunst, weil die mit diesen Bildern auch Einfluss auf die Leute haben konnten und so die eigene Geschichte, das Narrativ, das man verbreiten wollte oder an das man auch geglaubt hat, aus den ehrlichsten Gründen, weil es die Menschen immer wieder erinnert. Zum Beispiel, wenn man in eine Kirche geht, wird man sofort auch durch die Architektur erinnert, dass man klein ist und dass das was Größeres gibt. Und das Kirchen sind hoch und das geht nach oben. Und dann sieht man da Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und das macht irgendwie demütig. Und genau, und da habe ich zum Beispiel auch so Bilder von Dürer oder Van Gogh oder Cézanne, also diese welthistorisch berühmten, tollen Künstler. Und von denen habe ich mir Bilder aufgehängt, die ganz triviale Alltagsdinge beschreiben, manchmal irgendeine Pflanze oder eine Blume in einem Topf oder Äpfel. Und die haben die mit so einer Hingabe und so einer Aufmerksamkeit gemalt. Und was ich mir daraus mitnehme, ist, dass das Schöne im Leben irgendwie nicht so eine Aneinanderreihung an tollen Dingen ist, die passieren. Also super, wenn tolle Dinge passieren, nicht so cool, wenn scheiß Dinge passieren, Aber das Schöne im Leben, glaube ich, gibt es oft in den ganz kleinen Dingen, wenn man hinschaut und wenn man die Zeit hat, sich dem zu widmen, nicht ständig gestresst ist. Und dann kann manchmal eine Blume oder eine Biene gerade das Schönste auf diesem Planeten sein. Es klingt jetzt vielleicht wahnsinnig pathetisch, aber ich war zum Beispiel in meinem Zeichenworkshop und da habe ich 2 Stunden lang ein Blatt gezeichnet, also ein Blatt genommen und gezeichnet, und das war so meditativ, und je länger ich drauf geschaut habe, desto mehr habe ich gesehen. Und ja, ich glaube, dass da ganz viel Weisheit drinnen steckt. Dann gibt es auch noch ganz viele Bücher von der School of Life, die sich so mit Lebensfragen beschäftigen, wie man mit Arbeit umgeht oder mit Familie, auch mit Beziehungen. Zum Beispiel ein Buch, das mir vor vielen Jahren sehr geholfen hat, beim Reflektieren gibt es so ein Buch Stay or Leave, wo wieder nicht, also Stay or Leave heißt auf Deutsch, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Also soll ich mich von einer Partnerin, einem Partner trennen oder soll ich die Beziehung versuchen weiterzuentwickeln? Und wieder geht es nicht darum, dass man eine Antwort kriegt, sondern ich glaube, da gibt es 30, 40, 50 Fragen, die man sich beantworten soll. Und wenn man das macht, dann hilft einem das, das zu reflektieren. Und ja, hat mir sehr geholfen. Ist wahnsinnig toll. Und für das School of Life habe ich auch so diesen Gedanken mir mitgenommen, dass wir in Beziehungen gehen, immer weil wir was von dem anderen wollen. Also wir sind einfach nie ganz selbstlos, sondern wir wollen was von dem anderen. Und das kann jetzt sein, zum Beispiel Sicherheit oder Geborgenheit oder dass die Person so eine unglaubliche Leichtigkeit hat und man vermisst es selber oder dass die Person einen Zugang zu ihren Emotionen hat und man vermisst das selber an sich. Und idealerweise wächst man gemeinsam, entwickelt man sich gemeinsam. Und manchmal wird dann so in einem Buch beschrieben, ist die Geschichte aber eben auch auserzählt. Man hat alles gelernt, was man lernen kann und man geht weiter. Man sucht sich wieder was anderes, was man noch nicht hat, was die Person vielleicht nicht geben kann. Und manchmal passt das so perfekt zusammen und man entwickelt sich gemeinsam so weiter und hat sich so viel zu geben und zu lernen. Und oft aber auch einfach nicht und das ist dann auch okay. Und dieser Gedanke, dass wenn eine Beziehung zu Ende geht, dass das jetzt nicht oje gescheitert ist, also oje, es tut auf jeden Fall extrem weh, aber es können auch einfach extrem gute, erfolgreiche Jahre gewesen sein, die man verbracht hat, wo man sich wahnsinnig viel gegeben hat und dann war man aber quasi fertig und dann geht man weiter, jeder individuell. Und ja, also könnte jetzt noch 2,5 Stunden drüber reden. Ich liebe das School of Life, wie ihr merkt, und empfehle euch sehr, die Bücher euch zu besorgen. Es gibt einige auch auf Deutsch. Die Bücher sind sehr gut geschrieben, sehr einfach zu lesen. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, auch ganz toll. Es gibt einen Insta und wahrscheinlich auch einen TikTok-Kanal, bin ich mir sicher. Also einfach, wenn euch das interessiert, mal School of Life googeln. So, am Ende noch der Hinweis, es gibt ein Gewinnspiel zum 7. Geburtstag von Erklär mir die Welt. Die Valentina hat ein tolles Gewinnspiel organisiert mit 7 Preisen, weil wir 7 Jahre alt geworden sind. Genau, und da könnt ihr zum Beispiel einen Studiobesuch gewinnen, wenn ihr mitmacht, auf erklärmir.at/Gewinnspiel. Oder ihr könnt gewinnen ein Falter Print-Jahresabo, ein großes Kaffeepaket von Prem Frischkaffee, ein Zeitverbrechen-Jahresabo, eine Jahreskarte für das Naturhistorische Museum, ein halbes Jahr Nonstop-Kino-Abo oder ein Kochbuch namens Vegetarisch von Paul Ivitsch. Alle diese Preise werden von dem jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt und alle waren in irgendeiner Weise schon bei Erklär mir die Welt. Also viele Forscher zum Beispiel vom Naturhistorischen Museum oder bei Zeitverbrechen war die Sabine Rückert da. Ist die Idee von der Valentina, dieses Gewinnspiel. Und ja, wenn ihr Bock habt, bis Mitte April 2025, für die Leute, die das vielleicht später hören, könnt ihr noch mitmachen auf erklärmir.at/Gewinnspiel. Und jetzt ab auf die Autobahn in den LKW von Helga Dröscher. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums LKW-Fahren und wie das so geht und wie das so ist, das erklärt uns Helga Dröscher. Hallo.
Hi.
Hallo, liebe Helga, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Okay, ich bin die Helga aus der Steiermark und bin seit 28 Jahren mittlerweile LKW-Fahrerin.
Helga, was fährst du da so herum?
Also ich fahre eigentlich immer das Gleiche. Ich fahre mit Massivholzhäusern durch ganz Europa oder noch ganz Europa.
Das heißt mit den Holzplatten, nicht mit dem ganzen Haus.
Naja, wenn das Haus nicht allzu groß ist, geht ein ganzes Haus auf.
Wirklich? Wow.
Also so ein kleines, lauschiges Einfamilienhaus, das bringe ich nur.
Und wie kann man sich da deine Arbeitswoche vorstellen? Wie geht das?
Also ich fahre mal in die Firma am Montag und schaue, was zum Tun ist. Dann, ja, schaue, was zum Tun ist. Ich hole mir die Papiere und schaue, wo es hingeht. Dann steht entweder um nach Spanien, nach Norwegen, Italien, England. Ja, überall halt. Wir fahren wirklich überall hin.
Das heißt, du erfährst das immer in der Früh, wo jetzt das nächste Ziel ist. Das hast keinen Plan im Vorhinein, wo du dann weißt.
Nein, es gibt bei uns keinen Plan im Vorhinein. Wer da ist und weg muss, der fährt.
Und da ist der LKW dann schon befüllt oder wie geht das?
Naja, LKW selber, den befüllst du ja nicht, sondern den Aufleger. Und ja, den kann man auch immer wechseln. Durch das, dass das ziemlich nach Plan geschlichtet werden muss, das Holz und das Auflohnen irrsinnig lang dauert, wechseln mir immer die Trailer. Also ich habe meinen Ladeauftrag, fahre dann in die Firma mit meiner Zugmaschine und suche mir den Aufleger. Dann sattel ich den an, mache alles fix und fertig. Das heißt, ich sichere das alles noch einmal ordentlich, weil meistens haben wir stehende Ladungen, das ist mit einem relativ hohen Schwerpunkt. Also das gehört ordentlich gesichert, ordentlich gemacht, mache noch eine komplette Kontrolle beim Aufleger, ob die Reifen in Ordnung sind, weil man weiß ja nicht, wer steht, ist bei den Reifen irgendwas, ist bei den Lichter irgendwas. Also ich check das Auto dann komplett noch einmal ab und dann tanke ich noch einmal voll, solange wir es uns noch leisten können. Und dann fahren wir.
Und das heißt, ihr habt eine fixe Firma, für die, mit der deine Firma zusammenarbeitet und ihr holst immer die Massivholzplatten ab und bringt das dann zu Kunden überall in Europa.
Ganz genau. Der ist nur eigentlich auf der anderen Straßenseite, ja, der Nachbar, ja, fix engagiert dort.
Und wie bereitest du dich dann vor auf so eine Fahrt? Also wie lang bist du dann unterwegs, so im Schnitt?
Naja, das kommt ganz drauf an, wie weit es weg geht. Wenn man, also es die meisten Städte, wo es sind, das klingt alles weiter, wie es ist. Wenn ich jetzt nach London fahre, klingt zwar weit, aber das geht sich in einer Woche aus hin und retour. Es geht sich bis Südowi, bis Barcelona, geht sich das auch alles hin und retour in einer Woche, aber alles, was weiter ist, ist mir dann schon 2 Wochen aus.
Das war dann Norwegen, oder?
In Norwegen, Südnorwegen geht sich eigentlich auch in einer Woche aus, bis Oslo, alles, was dann weiter ist, geht sich schon wieder nicht mehr aus. Stockholm zum Beispiel ist schon wieder 2, das klingt jetzt nicht so weit, ist aber wieder weiter. Ja, man hat da einfach so seine, so 20 Stunden von daheim weg, reine Fahrzeit. Also London sind 20 Stunden, Barcelona sind ein bisschen über 20 Stunden, Stockholm sind schon 25, 27 Stunden, das ist dann alles schon 2, weil man muss ja immer rechnen, ich stehe dann eigentlich den ganzen Tag unter dem Kran, weil so wie der Kranwagen das von meinem Aufleger overhebt, wird ja das Haus gleichzeitig aufgestellt. Mhm. Und das dauert natürlich.
Und da hast du dann Pause, oder kannst du machen, was du willst?
Da habe ich dann Pause und kann eigentlich tun, was ich will.
Wie fährt man mit dem LKW nach London? Da ist ja das Meer dazwischen.
Ja, man muss einmal aus Österreich durch Deutschland, dann kann man entweder über Belgien nach Frankreich umfahren oder direkt von Deutschland nach Frankreich. Das schaut man sich dann eigentlich eher verkehrsfunkmäßig an, wo weniger los ist. Und dann entweder aufs Schiff oder mit dem Zug unter dem Meer durch.
Also gibt es einen Tunnel und das Meer.
Da gibt es den Tunnel, ja, den Eurotunnel.
Und wie bereitest du dich vor, wenn du da jetzt eine Woche unterwegs bist? Was kommt bei dir mit in deinen LKW?
Also ich habe alles mit, wirklich alles. In meinem Lastwagen ist ein kompletter Haushalt drinnen. Man weiß ja wirklich in heutigen Zeiten nicht, was ist, was passiert. Mit dem Corona wieder irgendwas, sperren sie uns die Grenzen. Fährt das Schiff nicht, weil irgendwas ist. Man muss ja in Norden auf, in Schweden, Norwegen braucht man ja auch Fähre. Also auf jeden Fall mal genug Kleidung, genug warme Kleidung, genug Wasser. Wenn ich weiter wegfahre, nehme ich mir 2 Kanister Wasser mit von daheim. Nur zum Essen, Konserven, ja, alles, was man so brauchen kann.
Was isst du da? Also gibt es auch die Möglichkeit, du machst mal eine Pause in einer Raststätte, dann kannst du dir auch was holen. Wie viel kocht man selber und was machst du dir dann da?
Naja, das kommt ganz darauf an, ob ich im Norden oder im Süden fahre. Im Süden ist natürlich die Küche weitaus besser wie im Norden auf. Im Süden nehme ich eigentlich immer zu viel mit, weil da eher mir was hole. Im Norden auf, in meine Augen passt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Man kriegt da irgendeinen aufgewärmten, ja, will ich gar nicht sagen, irgendwas aufgewärmtes, was schon oft 2 Tage irgendwo steht und wissen eh nicht, was verlangen dafür. Da ein Badl Frankfurter kann ich mir selber im Auto auch kochen.
Also das sind so Frankfurter oder Bohnengerichte oder was machst du dir dann da?
Ja, ich habe relativ einen guten Scheren-LKW, der was hat ziemlich am neuesten Stand ist vor allem und das ist ja nicht mehr so wie früher mit, was weiß ich, was ich habe ja, es ist ein Kühlschrank drinnen, ich habe eine Mikrowelle drinnen, notfalls noch ein Gaskocher. Also man kann sich wirklich alles, man muss nur die Lebensmittel mit und man kann sich eigentlich alles kochen wie daheim.
Und du schlafst auch drinnen.
Ja, in
Wie
meiner
ist das?
Schlafkabine. Das Schlafen im LKW ist für uns eigentlich ganz was Normales. Nur wenn du jetzt in einem LKW schlafen müsstest, das darf nicht so funktionieren, weil einfach keine Ruhe ist. Es ist, da startet einer, da läuft wieder irgendwo ein Kühlaggregat an, dann fährt wieder einer weg oder bremst einer zu, oder dann hupert wieder irgendwo einer. Also es ist eigentlich die ganze Nacht keine Ruhe. Wir haben uns irgendwann an den Lärm gewöhnt, aber ein normaler Mensch, der kann man sicher 3 Wochen nicht schlafen im Lastwagen.
Und du fährst dann, du suchst einfach einen Parkplatz für die Nacht.
Ja, es ist ja momentan mit den Parkplätzen auch ziemlich das Problem überall. Es ist alles klar, alles zwernig und ja, man muss einfach schauen, dass man nicht zu spät da ist.
Was
Mal
wäre
irgendwo auf einer Tankstelle.
dann im Notfall, wenn du zu spät dran bist? Was machst du dann?
Ja, oft geht es nicht anders. Im Laufe der Jahre weiß man dann schon ein paar Geheimparkplätze oder irgendwo ein Industriegebiet. Muss man halt von der Autobahn rüber. Aber wenn man sich gleich gar nicht auskennt, dann ist ein Problem.
Kennst du dann da schon andere Leute, die man immer wieder trifft, mit denen man sich vielleicht anfreundet?
Ja, schon, aber es werden immer weniger. Man trifft schon ab und zu wieder wen. Aber ja, es werden immer weniger bei uns Fahrern.
Hat sich, glaube ich, auch durch die EU-Osterweiterung viel getan und jetzt viele rumänische, bulgarische, polnische Fahrer.
Ja, die haben schon überhand genommen.
Eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist von HörerInnen, ist: Wie ist das als Frau auf einer Raststätte? Also da hat die Magdalena geschrieben, sie wird sich total, also ich zitiere, uranscheißen. Wie geht's dir da?
Wegen was? Vor was hat sie denn Angst? Dass sie überfallen wird, dass sie in der Nacht, es ist halt in der Nacht, wenn du aufs Klo musst, ist halt das auch immer ein bisschen ein Problem, weil meistens ist die Tankstelle oder das Klo, wie auch immer das dann ausschaut unterwegs, das ist ja die nächste Sache, es ist ja immer weiß Gott wo, wenn überhaupt eins da ist. Naja, man geht halt dann irgendwie ein bisschen ins Gebüsch. Nein, von Überfallen braucht man nicht wirklich Angst haben. Da bei uns nicht.
Aber ich habe ein bisschen zur Vorbereitung gegoogelt und es kommt scheinbar immer wieder vor, dass LKW-Ladungen in der Nacht gestohlen werden oder dass zumindest die Plane aufgemacht wird und man nachschaut, was da drunter ist.
Ja, das stimmt. Das ist leider überall, kann da das passieren. Auch bei uns. Aber mit meinen Holzplatten kann eigentlich eh keiner was anfangen, also dass man wer die Ladung stellt, das ist bei mir nicht wirklich gefährlich.
Und du hast da noch nie gedacht, also so in der im irgendwo, im Nirgendwo, im Finstern, im LKW zu schlafen, das ist für dich Gewohnheit und darum machst du da auch keine Sorgen.
Naja, irgendwo im Nirgendwo, das ist nicht gut, das tue ich normalerweise gar nicht, weil sicher ist man da nicht wirklich, gell? Das Finster und also ich schaue schon, dass ich eher an einer Tankstelle wo stehe, wo beleuchtet ist, das ist schon mal viel wert, wenn viel Licht ist. Ja, aber ja, passieren kann immer was.
ob im LKW oder nicht. Wie ist das als Frau? Ich vermute mal, dass du da ein bisschen der Ausreißer bist und du nicht so viele weibliche FahrerInnen triffst.
Schon, komischerweise werden das eigentlich schon immer mehr Damen, was fahren. Oder ist das jetzt eigentlich erst durch das Social Media und das Ganze, dass wir sind ja da untereinander ein bisschen so verknüpft und haben auch so unsere Gruppen und es sind schon so wenige, sind nicht mehr.
Und was tauscht man da in diesen Gruppen aus auf Social Media?
Naja, austauschen, man schaut halt immer, wo die anderen sind, ob man sie vielleicht auf einen Kaffee trifft, das ist dann schon wirklich nett, wo man wieder einen kennenlernt, der was das auch macht. Ja, man helfen kann man eigentlich in dem Sinn eh keinen, weil man ist im Prinzip in dem Beruf komplett auf sich alleine gestellt.
Ist das manchmal einsam, so stundenlang alleine im LKW?
Schon, aber uns macht das nichts mehr. Wir brauchen eh unsere Ruhe.
Was tust du dann da? Radio hören, telefonieren?
Genau, Radio, telefonieren, ja. Was anderes kannst du ja nicht tun während
dem Fahren. Podcast hören vielleicht?
Ja, natürlich, das wäre ich jetzt auch.
Wenn dich ein Klein mit die Welle interessiert, gibt es 200 Folgen zum Nachhören. Da kommst du ein paar Mal nach London und zurück.
Okay, da brauche ich mehr wie eine Art Tour.
Und hast du da, ich stelle mir das ja auch eigentlich schön vor, du fährst da theoretisch anonyme Platten nach London oder nach Norwegen, aber du stehst dann dort und das Zeug, das du dorthin bringst, wird dann gleich aufgebaut und du siehst, das, was du machst, hat irgendwo einen Effekt und da kann dann wer wohnen. Ist sicher auch ein schönes Gefühl, oder?
Also wenn es wirklich ein kleines Einfamilienhaus ist, ist ja der Empfang schon mal anders, weil das Massivholzbauen ist ja irrsinnig teuer. Und wenn sich der Norweger oder der Engländer wirklich ein Haus aus der Steiermark bestellt, dann ist das schon was Besonderes für sie. Und da stehen sie schon mit der Videokamera und filmen schon, wenn ich zuhör, vor. Es muss ja natürlich die ganze Mannschaft, die ganzen Arbeiter müssen schon da sein, der Kran muss da sein, dass das alles reibungslos runterläuft, das abladen und aufstellen. Und dann siehst du Wand für Wand wirklich und nach 3 Stunden gehst und da sind die ersten Räume schon fertig. Also das ist schon was Schönes.
Und fährst du dann leer wieder zurück, oder?
Nein, da suchen sie dann irgendwas zum Heimfahren. Leer heimfahren dann mal selten.
Und was findet sich da? Irgendeine Lieferung vom Norden nach Österreich?
Naja, von Norden, das Schweden, Blech, Eisen, das ist ja was bei uns nicht gibt. Dann gibt es da auch uns da speziellen Papierrollen oder auch die, wie heißt denn die, irgendwas da, Blau-Nordfichte, das Holz gibt es bei uns auch nicht. Also es gibt schon einige Sachen, was wir oben runter müssen.
Gab es Fahrten oder Ladungen oder Ereignisse, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in den vielen Jahren?
Ja, meine besonderste Fuhr, das war letztes Jahr noch Hammerfest. Das ist die nördlichste Stadt der Welt. Und da habe ich eine ganze Woche gebraucht, bis ich oben war. Ich bin Freitag weggefahren daheim und habe eigentlich dann schon zu tun gehabt, dass ich bis Freitag überhaupt oben bin. Aber ich bin dann wieder so zwischendrin ein bisschen ein Trödel und dann muss ich da wieder sterben beim Fotografieren und da und der hohe Norden, der hat halt was.
Und was war da so schön?
Ja, das ganze Norwegen auf. Das, ich bin mir da fast vorgekommen, wie wenn ich in einem Wohnmobil sitze und jetzt einfach da so dahin zottel.
Also man kriegt auch im Lastwagen was mit vom Rundherum und wenn du in Europa unterwegs bist, man kann das auch ein bisschen nutzen, um ein Gefühl zu kriegen für die Region oder was zu sehen.
Ja, natürlich. Das und der Norden, der hat wirklich was. Das ist was Besonderes da oben. Der Verkehr ist weg, also man ist da wirklich, je weiter man aufkommt, desto weniger wert. Da kommt vielleicht in der Stunde einmal ein Losbrung entgegen, hier und da einmal ein Auto. Es gibt nichts Schöneres. Dann fährt man auf, dann kommt man mal nach Nordnorwegen, da ist es eine wunderschöne Brücke, was die Grenzen dann zum wirklichen Norden abtrennt. Dann in Narvik oben haben sie eine neue Brücke gebaut, die ist so in Violett beleuchtet. Und kurz vor oben ist dann noch mal so richtig mit den Rentieren, die was da hinter den Zaun stehen. Ja, es hat einfach was da oben.
Und ist das dann manchmal am Montag früh so, wenn du siehst, so oh cool nach Norwegen, dann freust du dich und dann denkst du schon wieder nach, keine Ahnung, Barcelona, scheiße.
Naja, das kommt ganz drauf an, ob Sommer oder Winter ist. Ja. Im Sommer ist natürlich der Süden schöner, im Winter ist der Süden natürlich noch schöner, der Norden ist im Winter, ja, da kannst du schon da lodern. Die Winter da oben, die sind nicht so wie bei uns, die sind ein bisschen, ja, da kannst du da lodern oben.
Und verlaufen die Fahrten meistens nach Plan oder stehst du manchmal im Stau und dann kommt man einen halben Tag zu spät?
Naja, der Stau ist eigentlich das, wo ich mir am allerwenigsten denke. Stau, das gehört dazu. Mhm. Nein, normalerweise ist das schon immer so geplant, dass wenn irgendwas ist, dass man schon sehr wohl die Zeit hat, dass man sich ein bisschen in Stau stellt. Das hilft nicht so knapp, kann man nicht planen. Und wir haben auch immer einen Termin und das hilft nicht, wenn alle da sind und der Losbahn kommt nicht, das geht nicht.
Und du hast gesagt, nach London sind es 20 Stunden reine Fahrtzeit. Das heißt, du fährst am Montag in der Früh hin. Wann bist du circa in London dann?
Naja, Montag eine Schicht, da bin ich Dienstag auf die Nacht oben.
Das heißt, 10 Stunden am Tag.
Ja, es ist natürlich oben, das ist, wie es erwischt. In Calais, es kann man Schiff Probleme haben, es kann man Zug Probleme haben. Es ist ja nach wie vor oben noch immer das Problem mit den Flüchtlingen, dass die da mal rumlaufen und sie haben jetzt im Laufe der Jahre, die haben da Zäune gebaut und das ist ja wie in einem Hochsicherheitstrakt mittlerweile da oben, aber sie kommen immer noch irgendwie rein und so wie irgendwo ein Flüchtling unterwegs ist, ist alles gesperrt, alles zu und kein Zug fährt mehr und dann muss natürlich die Probleme und stehen, ja, das kann oft stundenlang dauern, bis die da für ihre Arbeit. Oder es ist nichts. Ich habe auch schon gehabt, ich fasse zu wie eine durch die Schleisen und zack, zack, auf ihrem Zug. Geht auch. Aber das weiß man vorher nie.
Ja. Ist nicht die Obergrenze 9 Stunden am Tag, die man gesetzlich fahren darf?
Ja, 9 Stunden, aber man darf zweimal in der Woche auf 10 Stunden ausweiten.
Und das heißt, wenn du nach London fährst, dann kannst du Donnerstag oder am Freitag wieder zurück in der Steiermark sein.
Genau. Also Montag, Dienstag rauf, wenn man irgendwo Zeit verscheißt, den Rest am Mittwoch in der Früh, Mittwoch dann ablohnen, dann wieder zurück. In England selber ist eigentlich eh nicht viel zum Lohnen. Man fährt da eher zum Franzosen oder zum Belgier, irgendwas aufgelohnt und heim.
Wie geht es dem im Verkehr? Das ist ja bei, kenne ich selber auch und bei vielen anderen Leuten auch so, dass man sich oft sehr ärgert und schimpft über die anderen. Gerade mit dem Lastwagen ist es wahrscheinlich auch manchmal mühsam. Wie geht es dir da?
Ja, das habe ich mir eigentlich komplett abgeweint. Das Ärgern, Sumpern, Schimpfen, ich mache das überhaupt nicht mehr. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich ein sehr höflicher Lastwagenfahrer sein werde. Heuer mit 1. Jänner. Aus meinem Vorsatz. Ja, ich sage immer danke, dass du mich ausgelassen hast, bitte fahr du zuerst. Oder wenn sie gar einen Scheiß bauen vor mir, dann sage ich danke für nichts und einfach immer nett.
Und hast du den Eindruck manchmal, dass die PKWs oder andere Verkehrsteilnehmer nicht so Rücksicht nehmen auf LKWs oder sich darüber ärgern, dass man jetzt hinter so einer LKW-Kolonne fährt?
Ja, aber mit einer LKW-Kolonne muss halt heutzutage wirklich jeder rechnen. Aber ich sag's euch, in Zeiten wie diesen, seid froh, dass die Lastwagen alle fahren. Seid wirklich froh, dass alle noch fahren. Solange die Lastwagen fahren, ist alles in Ordnung. Wenn einmal die Lastwagenkolonnen weg sind, nachher sollte man sich anfangen, Sorgen machen.
Auf Instagram ist die Frage für dich gekommen, Helga. Warum überholen LKWs andere LKWs, wenn sie genauso schnell fahren wie der?
Naja, wenn sie genauso schnell sind, dann kannst du ja nicht überholen. Aber ich glaube, du machst da jetzt die klassischen Elefantenrennen, ja, wo der eine ein paar schneller ist wie der andere. Also das ist was, was ich überhaupt nicht mag und auch nicht mache, weil das wirklich keinen Sinn hat. Aber es geht wirklich nicht, dass du hinter irgend so einen Deppen nachfährst. Der fährt einmal schneller, einmal langsamer. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, ob sie das zu Fleiß tun oder ob sie den Hintern nur ärgern wollen. Durch das, dass ich eigentlich so nur 85 fahre, erledigt sich das Problem von Haus aus, weil ich eher von der langsamen Partie bin. Aber wenn ich merke, es wie an der Fieri und er kommt nicht zurecht, Fieri, nachher gehe ich von Tempomat um 2 km/h zurück und warte, bis er vorne ist. Also ich verstehe nicht, warum das die anderen nicht tun. Das ist ganz ein normaler, ja, das ist in meinen Augen normal, dass man einfach ein bisschen nachlässt, dass der Fieri kann. Mhm. Verstehe nicht, warum das die anderen nicht tun.
Und du darfst nur 85 fahren wegen deiner Ladung, oder wie?
Naja, da geht nicht schneller.
Ach so, ist ja schon langsam, oder?
Ja, aber je langsamer dass man fährt, desto weniger Diesel braucht man. Mhm. Weil wenn jetzt einer 88, 89 fährt, das ist aber eh schon eine Höchstgeschwindigkeit, schneller geht eh keiner. Und der gleiche fährt jetzt nur 2,83, da braucht er auf 100 Kilometer um 2 Liter ungefähr weniger. Mhm. Und das ist, wo wir mir eigentlich jeden Tag 700, 800 Kilometer fahren, ist das dann schon, ja, dieselsparend.
Ja. Noch eine Frage von Instagram. Könnte man das, was du transportierst, auch mit dem Zug transportieren, statt mit dem LKW?
Naja, man kann es probieren, aber irgendwann würde er wahrscheinlich sein Haus aufstellen oder ob der Zug bis vor die Haus, bis in die Straße fährt, wo der sein Haus baut. Möglicherweise, man weiß ja nicht, ob sie die Zugnetze nicht einmal irgendwann ausbauen.
Aber ein Teil des Weges jetzt, wenn nicht von Graz nach Stockholm, keine Ahnung, und dann mit dem LKW?
Weiß nicht, das muss ja dann oben, wir haben ja alles bei den LKW, wir haben ja spezial aufbauten. Das kannst du ja jetzt auf einem normalen LKW gar nicht auflohnen. Und ich weiß nicht, ob der Stockholmer so Spezialtrailer hat. Möglicherweise. Aber wie gesagt, wenn ich Montag wegfahre, bin ich Donnerstag in Stockholm. Wenn der Zug Montag wegfährt, bis der einmal aufgelohnt ist, bis der einmal nach Stockholm kommt. Wobei ich mir nicht einmal sicher bin, wie der Zug da eigentlich fahren sollte. Ja, wenn er Zeit hat, dass er 3 Monate dann wartet und wenn der Zug irgendwo falsch umgekoppelt ist, dann dauert es halt 4. Man kann es probieren, keine Frage.
Finde ich auch sehr interessant, weil es wird immer wieder so betont, aus Umweltgründen sollte man auf die Bahn umsteigen mehr. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann haben wir angeschaut, seit 1990 ist der Pkw-Verkehr in Österreich um 50% gestiegen und der Lkw-Verkehr um 150%. Also scheinbar gibt es eine große Nachfrage nach dieser Dienstleistung.
Ja, wie gesagt, es geht nicht ohne LKW. Es geht nicht.
Frage von Elisabeth, ist es schon ein Thema, LKWs auch auf Elektro-LKWs umzustellen?
Naja, das geht vielleicht, wenn der LKW jeden Tag zurück in seine Ladestation fahren kann, so wie bei der Müllabfuhr oder bei der Post oder Das geht wahrscheinlich gut, aber bei uns im Fernverkehr, ich weiß nicht, wenn ich in Norwegen bin und es hat minus 25 Grad, ich weiß nicht, ob man der noch mehr anspringt mit dem Elektro. Davon abgesehen habe ich dann keine Heizung mehr. Wenn ich keinen Strom mehr habe, das, also ich möchte keinen, zumindest nicht bei den Fahrten, was ich habe.
Ich glaube, eine Alternative wäre dann mit Wasserstoff zu tanken.
Ich glaube, in Schweden oben sind jetzt die ersten Wasserstoff schon am Start.
Ja.
Aber es ist halt immer, wenn irgendwas ganz was Neues ist und das nur in die Kinderschuhen steckt, dann funktioniert das halt noch nicht so, wie es wirklich soll. Und ja, sollten wir mal die Schweden probieren und das passt. Die haben die richtigen Temperaturen oben und auch, wenn das oben funktioniert, dann könnte es bei uns eventuell auch gehen.
Ja. Ich glaube, Tesla probiert, LKWs herzustellen, die 1000 Kilometer weit kommen, aber ist, glaube ich, auch noch nicht so weit.
Ja, es hilft immer nicht, wenn die Ladestation dann zu weit weg ist. Mhm. Es gibt ja für die LKW keine Ladestationen. Und wenn ich dann nur 1000 Kilometer fahre, dann bin ich noch immer in die gleiche Richtung und noch immer nicht heim zu, wo sie den dann aufladen.
Müsste man halt dann auch Ladestationen bauen an die Raststätten und Parkplätze.
Naja, es gibt ja so schon viel zu wenig Parkplätze und weiß nicht, die Ladestationen, wo es dann sind, die werden halt immer besetzt sein. Man kann sich ja dann nicht tagelang anstellen.
Das wäre bei Wasserstoff einfacher, weil das ist im Prinzip das genauso das Tanken wie mit Diesel. Aber alles noch in Kinderschuhen. Noch ein paar Fragen.
Lass mal uns überraschen.
Noch ein paar Fragen von HörerInnen. Der Gerald fragt, was verdient man da und ist die Entlohnung fair, deiner Meinung nach?
Naja, unsere Entlohnung, ich würde gar nicht sagen, was wir verdienen. Wir verdienen jetzt, für mich passt, ich bin zufrieden, aber ein LKW-Fahrer hat 10 Euro brutto Stundenlohn. Gell? Bei uns macht das dann eigentlich nur die Menge aus, weil wir eigentlich da jeden Tag 13, 15 Stunden arbeiten. Aber unser Stundenlohn ist ja seit 30 Jahren der gleiche.
Also findest du nicht fair?
Ja, nicht fair. Es hilft nicht. Sie können uns nicht mehr zahlen, weil dann kann eh keiner mehr fahren, weil es ist eh jeder schon am Limit.
Weil sich wahrscheinlich immer wer findet, der dann noch billiger fährt.
Naja, es ist ja das Problem mit dem ganzen Osten, darf ich jetzt gar nicht sagen, weil mittlerweile, wenn der Osten nicht fahren darf bei uns, ist sowieso der Zusammenbruch, weil es ohne den gar nicht mehr geht, aber die haben nur 2-3 Euro Stundenlohn. Und natürlich kann der dann die Frucht auch billiger machen, weil ihm die Leute einfach gar nichts kosten. Das gehört von oben aber vielleicht einmal ein bisschen besser geregelt, das Ganze.
Wir kommen zum Ende, Helga. Wie ist das mit deinem Privatleben? Vorhin dein Mann war so nett und hat uns das Mikro und die Kamera eingerichtet. Den siehst du dann jetzt nicht so viel, wie das andere Leute tun?
Ja, wir kennen es nicht anders. Das war immer so. Uns ist das egal, uns passt das so.
Und du hast mal in einem Interview gesagt, LKW-Fahrerin zu sein, das ist so ein eigener Lifestyle und da führt man einfach ein ganz anderes Leben, wie das jetzt Menschen, die einen Bürojob haben, kennen.
Naja, es ist jeder Tag anders. Es ist kein Tag wie der andere, man ist jeden Tag irgendwo anders. Und vor allem mit den weiten Touren, was ich habe, man sieht schon ein bisschen die ganze Welt. Man muss einfach nur die Augen ein bisschen aufmachen. Dort wieder, da wieder. Also jeden Tag irgendwas. Und man hat da wirklich nur Probleme jetzt an Bewältigen unterwegs, was man einfach löst, ohne dass es eigentlich irgendwer mitkriegt.
Fühlst du dich anerkannt in dem Job? Weil es ist ja ein essentieller Job, ohne den würde die Wirtschaft zusammenbrechen und könnten wir unser modernes Leben nicht führen. Fühlst du dich da wertgeschätzt?
Nein, Anerkennung kriegt man keine. Anerkennung, die muss man sich selber geben. Irgendwo auswärts kriegt man keine.
Ja. Und gibt es dann.
Aber wie soll ich sagen, es ist ein harter Job und dort wird eigentlich keiner, ja, es ist eigentlich eher Irrsinn, dort wird keiner was für uns wertgeschätzt, werden wir auch nicht, aber wir haben halt unsere Berufsehre und unseren Stolz und wie gesagt, tausende von Problemen zu lösen unterwegs, die was auch keiner mitkriegt. Und darum, ich glaube, man sieht das Leben auch dann ein bisschen anders in dem Beruf, weil einfach so Kleinigkeiten und kleiner Vierlefutz, das geht uns irgendwo komplett vorbei. Das, so kleine Problemchen kennen wir gar nicht. Man wird lockerer und ja, man macht sich das Leben einfach schön.
Und was für Probleme? Gibt es da so viele kleine Probleme beim Fahren?
Ach, dann ist wieder irgendwas beim Auto, dann leichtet was, dann hast du den Reifenplatzer, dann, wie gesagt, dann hast du oft deine Einbrecher über die Nacht, die was die Plane aufschneiden, dann hast du wieder einen Stau und dann geht die Fähre nicht, dann musst du wieder was irgendwas umbuchen, dann Nacht, dann schneit's und du bist in Norwegen und dann schneit's Meter hoch in Schnee her, aber das brauchst du gar nicht am Sagen, weil es eigentlich eh keinen interessiert. Es sind immer irgendeine Herausforderung. Dann ist wieder Umleitung, wo du nicht auskennst. Dann
ja. Da wäre es eigentlich schön, wenn wer zumindest wer zweiter neben dir sitzt, wo man dann gemeinsam weiß, dass man jetzt irgendwas gelöst hat.
Na, wir brauchen das nicht. Wir machen das einfach.
Ja. Helga, letzte Frage. Du fährst jetzt seit den 90er Jahren. Möchtest du alt werden als Fahrerin?
Ja, das frage ich mich schon seit sicher 15 Jahren. Eigentlich keine Ahnung. Ich habe eigentlich gesagt, ich fahre so lang, bis ich keine Freude mehr habe beim Fahren. Dann los ist. Aber na, mich freut es noch immer.
Schön, danke für deine Zeit, Helga.